In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Ja, guten Morgen von meiner Seite aus. Liebe Geschwister, ich darf mich für diejenigen, die mich nicht kennen, ganz kurz vorstellen. Ich bin Daniel Müller, 38 Jahre jung, alt, weiß ich nicht, wie man das sagt. Ich glaube, in dem Alter noch jung. Ich bin verheiratet, meine Frau Sarah Müller, eine geborene Schleifenbaum. Wir haben zwei Kinder zusammen, die Kira Lynn ist im Moment 9 Jahre alt und der Liam Noel 6 Jahre. Mit unserer Hochzeit im Jahr 2005 habe ich in die evangelische Gemeinschaft Osthelden eingeheiratet, sage ich mal so, bin vorher in der christlichen Gemeinde Brüderversammlung in der Dr. Erich-Mohning-Straße da zur Gemeinde gegangen, habe dort meine geistliche Heimat gehabt und dann halt eben jetzt seit 2005 in der evangelischen Gemeinschaft in Osthelden als meine Heimatgemeinde. Und ja, dort bin ich auch seit Ende 2011 einer von, im Moment sind wir vier aktive Älteste. Genau, so viel zunächst mal zu mir, damit ihr auch ein paar Hintergrundinformationen habt zu demjenigen, dem ihr jetzt die nächsten, weiß ich noch nicht so ganz genau, 90 Minuten vielleicht, ungefähr zuhört. Keine Angst, so lange wird es nicht werden. Ich verspreche euch, dass ihr pünktlich zum Mittagessen zu Hause seid. Ihr habt noch Abendmahl, okay. Okay, muss auch keiner hungrig nach Hause gehen. Und noch was stimmt nicht in dem, was ich gesagt habe. Ihr sollt ja gar nicht mir zuhören, denn ich bin ja nur Sprachrohr und ich hoffe und bete auch darum, dass Jesus mich heute Morgen einfach gebrauchen kann, um zu euch zu reden. Und ja, das möchte ich gerne jetzt auch noch tun und möchte gemeinsam mit uns beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir uns heute hier treffen können. Danke für dein Wort, in das wir jetzt gemeinsam hineinschauen wollen. Und ja, du hast gesagt, dass alle Schrift, die du uns gegeben hast, dass sie nützlich ist zur Lehre, zur Rechtweisung, auch zur Unterweisung und auch zur Überführung. Und da möchten wir dich einfach auch ganz konkret darum bitten, dass dein Wort heute Morgen zu uns reden kann, dass es uns lehren und uns unterweisen kann. Segne du uns bitte jetzt einmal mich beim Reden, aber auch die Geschwister beim Zuhören, dass wir wirklich von deinem Wort profitieren können heute Morgen, dass du zu uns reden kannst und dass wir was mitnehmen können für unseren Alltag. Danke, dass du hier bist. Amen. Wir wollen uns heute Morgen die Begebenheit, die rund um den ersten Heiligabend vor etwas mehr als 2000 Jahren passiert sind, noch mal genauer anschauen. Und obwohl viele von euch diese Geschichte bestimmt schon ganz oft gelesen haben und schon viele Predigten dazu gehört haben, hoffe ich, euch noch was Neues mitgeben zu können, was euch ganz neu an Weihnachten fasziniert. Wir haben eben in der Schriftlesung schon die Stelle aus Lukas 2, Vers 1 bis 20 gelesen bekommen und ich möchte uns gerne ergänzen dazu noch einige Verse aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 14 lesen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, auch das eben, was der Roland gelesen hat, war aus der neuen Genfer Übersetzung, weil das eine, wie ich finde, ja sehr gute und auch verständliche Übersetzung in aktueller Sprache ist und das macht es auch ja einfacher beim Zuhören. Und auch wenn wir gleich in den Text hineinschauen und den etwas analysieren wollen, ist es gut, wenn wir auch alles verstanden haben und nicht erst noch vielleicht verschiedene, ich sag mal, alte Begriffe oder ja, Worte, die uns heute nicht mehr so geläufig sind, wenn wir die nicht erst noch lange erklären müssen. Ihr könnt auch gerne mitlesen, falls ihr selber aber eine andere Übersetzung habt, versuche ich den Bibeltext immer mitzubringen und an die Wand zu werfen. Hoffe, das ist groß genug, dass ihr das lesen könnt. Jesus wurde zu der Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. »Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde?«, fragten sie. »Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen.« Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. »In Bethlehem, in Judäa«, antworteten sie, »denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde.« Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. »Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind«, sagte er, »und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen.« Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg, und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Als die Sterndeuter abgereist waren, erschien Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: »Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will.« Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Ja, jetzt haben wir beide Abschnitte der Weihnachtsgeschichte aus der Bibel gelesen und wir wollen uns heute Morgen 8 ganz wichtige, ja ich nenne es mal Zutaten anschauen und überlegen, ob diese Zutaten auch einzeln, jede für sich genommen, für uns eine Bedeutung hat. Und zwar folgende Zutaten. Wieso der Stern schon da unten steht, weiß ich nicht. Eigentlich wollte ich oben anfangen mit Bethlehem. Gehört auf jeden Fall zur Weihnachtsgeschichte dazu. Dann der Stall, der darf nicht fehlen. Der kommt auch in jedem Krippenspiel kommt er vor. Es gibt einen Stall, wo halt eben Maria und Josef ihr Kind zur Welt bringen. Sie legen das Kind in eine Krippe, eine Futterkrippe, haben wir in der neuen Genfer Übersetzung gelesen. Also eine Krippe, die dafür da war, um Tiere zu füttern. Da lag wahrscheinlich Stroh und Heu drin, von daher vielleicht ein bisschen gemütlich, wenn man davon sprechen kann, aber halt eben eine Futterkrippe. Dann Schafe und Hirten kommen auch immer wieder vor. Es wird mehrmals betont, dass es Nacht gewesen ist. Und natürlich, was darf nicht fehlen, das Jesusbaby und seine Eltern, Maria und Josef. Und dann der letzte Punkt, ein Stern, der ja irgendwie so als Navi für die Weisen gilt, als Navigation für Menschen, die weit weg gewohnt haben, aber die erkannt haben, hier passiert etwas ganz Grandioses, hier passiert etwas Wichtiges, etwas Bedeutendes, da müssen wir hingehen. Und dieser Stern, der weist ihnen den Weg. Das sind also einige der wichtigsten Zutaten für die Weihnachtsgeschichte. Aber was haben diese Dinge jetzt für jeden Einzelnen, für mich zu bedeuten? Haben sie überhaupt einzeln auch eine Bedeutung? Ist jedes Element irgendwie wichtig? Klar, alle zusammen in dem richtigen Setting machen die Weihnachtsgeschichte aus. Aber wie ist das mit dem Element einzeln? Kann es sein, dass das Gotteswort so raffiniert geschrieben ist, dass auch jedes Element für sich etwas zu sagen hat? Ich denke ja. Wir können grundsätzlich davon ausgehen, dass nichts, was in der Bibel steht, dort ohne Grund steht. Oder andersherum gesagt, alles, was in der Bibel steht, hat uns heute auch noch etwas zu sagen. Also gut, dann fangen wir mal an und gehen die Zutaten der Reihe nach durch. Bethlehem, die Stadt Davids. Bethlehem war eine der Priesterstädte. Es war mit knapp 6 Kilometer Entfernung relativ nah an Jerusalem und damit auch am Tempel gebaut. Und viele der Priester, die im Tempel dienten, lebten tatsächlich in Bethlehem. Und auch Jesus wird uns in der Bibel an vielen Stellen immer wieder als Priester vorgestellt, der zwischen uns sündigen Menschen und dem heiligen Gott auf der anderen Seite steht und ja diese Verbindung zwischen Gott und den Menschen herstellt. Wenn man sich dann überlegt, dass Jesus ja eigentlich nicht in Bethlehem, sondern in Nazareth geboren worden wäre und dass Gott extra dafür, vielleicht einfach nur um diese Symbolik des Geburtsorts zu erreichen, eine Volkszählung arrangiert, damit Josef und Maria von Nazareth sich aufmachen und nach Bethlehem gehen, dann finde ich das ja von Gott äußerst kreativ und einfach nur faszinierend, so wie das unser Thema heute auch sagt. Und für noch etwas war Bethlehem zur damaligen Zeit berühmt, nämlich für seine guten und reichen Weidegründe, wo Schafe gezüchtet wurden. Und das ist auch der Punkt, wo dann die nächste Zutat ins Spiel kommt, der Stall. Warum wird Jesus in einem Stall geboren? Was hat uns das zu sagen? Was ist denn normalerweise in einem Stall? Natürlich, Tiere sind da drin. Und wisst ihr, dass gerade die Tiere in Bethlehem eine besondere Funktion hatten? Das ist uns heute, wo wir weit weg von Bethlehem sind, weit weg von Israel und ja wenig Ahnung haben, sag ich mal, über die damalige Situation und ja die Kultur. Deswegen ist uns das heute nicht mehr so geläufig, aber die Menschen damals, die wussten das alle. Die Tiere, genauer gesagt halt eben die Schafe aus Bethlehem, die wurden im Tempel in Jerusalem als Opfertiere verwendet. Auch wieder wegen der Nähe zwischen Bethlehem und Jerusalem. Es war ein einfaches, 6 Kilometer lang Schafe von Bethlehem nach Jerusalem zu bringen. Bethlehem lag nah an Jerusalem und hatte gute Weidegründe. Also zwei Kriterien, die es zur idealen Region machten, wo die Opfertiere für den Tempeldienst gezüchtet wurden. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit mal beschäftigt habt, aber wenn man sich die Opfervorschriften vorschaut, das sind ja Mengen an Tieren gewesen, die dafür notwendig gewesen sind, um diese täglichen Riten dann auch zu erfüllen. Und ja, da brauchte man halt eben gute Weideplätze, damit möglichst viele Tiere auch immer wieder nachkommen und der Dienst im Tempel halt eben durchgeführt werden kann. Also die ganzen Schafe oder fast die ganzen Schafe, die in den Ställen in Bethlehem geboren wurden, hatten alle eine Bestimmung. Jedes einzelne von ihnen würde früher oder später nach Jerusalem gebracht werden, und dort als Opferlamm sterben. Und nur mal kurz am Rande erwähnt, weil es mit der eigentlichen Weihnachtsgeschichte ja gar nichts zu tun hat, aber genau diese Bestimmung ist auch das Erste, was wir lesen können, was über Jesus öffentlich gesagt wird. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Johannes der Täufer sagt, als er Jesus sieht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Ist ja eigentlich eine echt schräge oder eine seltsame Begrüßung, aber mit exakt diesen Worten wurde Jesus von Johannes angekündigt. Jesus wird also genau da geboren, wo alle Opfertiere geboren wurden, weil er selbst einmal das Opferlamm sein wird. Er wird das endgültige, das vollkommene Opfer sein. Eines, das dann nicht wiederholt werden muss. Wir haben jetzt schon die Stadt Bethlehem, den Stall und ja, wenn wir dann noch ein Stückchen detaillierter den Platz anschauen, wo Jesus liegt, dann führt uns das zu der Futterkrippe. Eine Krippe mit Stroh und Heu. Was ist daran jetzt wieder so Besonderes? Ja, zum einen ist es eine Krippe in einem Stall, das ist erstmal nichts Prächtiges. Das ist kein Ort, wo üblicherweise Könige geboren werden. Da ist es kalt und hart. Vielleicht hat man versucht, das mit dem Streu und mit dem Heu und mit dem Stroh ein bisschen ja, auszupolstern. Aber es ist doch kein angenehmer Ort. Es ist und bleibt einfach unangenehm. Aber genau dafür ist sich Gott nicht zu schade. Jesus als ein Teil von Gott verlässt den Himmel, wo er alles hat, und kommt auf diese kalte und auf diese harte und unangenehme Welt. Und von Geburt an bekommt er die Kälte und auch die Härte dieser Welt zu spüren. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, warum ich denke, dass die Krippe bedeutsam ist. Was liegt denn normalerweise in einer Krippe? Das ist das Futter für die Tiere. Und wir lesen es hier, es ist Heu und Stroh. Woraus wird Stroh gemacht? Aus Getreide. Und was kann man aus Getreide noch machen? Das ist halt eben Mehl und daraus wird Brot gemacht. Und dann spielt es wieder zusammen mit dem Begriff Bethlehem, mit der Stadt, in der das Ganze passiert. Das hebräische Wort Bethlehem setzt sich aus zwei Wörtern zusammen. Das ist einmal Beth, heißt Haus, und dann noch Lechem, das ist Brot oder Speise oder auch Nahrung. Zusammen also heißt Bethlehem übersetzt im Prinzip Haus des Brotes oder Haus der Nahrung. Oh, jetzt habe ich vergessen, immer weiter zu drücken. Und warum ist das jetzt wiederum so faszinierend für uns? Oder warum ist das bedeutsam für Weihnachten? Nun, Jesus bezeichnet sich selbst ja auch mehrfach in seiner Zeit hier auf dieser Erde als das Brot des Lebens. Vielen von euch fallen dabei jetzt gleich, ich würde mal sagen, mindestens zwei weitere Bibelstellen zu ein. Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nimmermehr hungern. Und sicherlich auch die Stelle, wo Jesus kurz vor seinem Tod mit den Jüngern das Passamahl feiert und sagt, dieses Brot ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Ich finde das total ja, krass, sage ich jetzt mal in meinem jugendlichen Stil, dass das ganze Leben von Jesus, der Sinn und Zweck seines Lebens, der wird schon in der Weihnachtsgeschichte deutlich. Schon in seiner Geburt, in den ersten Stunden seines Lebens, wird allein durch die genaue Angabe von dem Platz, an dem er liegt, der Sinn seines ganzen Lebens wiedergespiegelt. Und das ist das, was mich an der Weihnachtsgeschichte ganz neu fasziniert hat. Dann das Jesus-Baby. Würde jemand von euch gerne nochmal ein Baby sein? Ich habe mir die Frage gestellt und irgendwie kam ich zu dem Schluss, nee, eigentlich nicht. Und da gibt es mehrere Gründe für. Ein Baby ist hilflos. Es ist klein, es ist zerbrechlich und es ist unwahrscheinlich abhängig von seiner Mutter. Ein Baby kann sich nicht selbst versorgen. Jedes Baby, was alleine auf die Welt kommen würde, würde verhungern, würde sterben, wenn es nicht jemanden gibt, der sich um das Baby kümmert. Und jetzt denkt daran, wo Jesus herkam. Jesus kam aus dem Himmel, ein Ort, wo er alles, aber wirklich alles im Überfluss hatte. Er war Gott, ihm gehörte alles. Und das, was ich vermute mal keiner von uns möchte, nämlich klein werden, wieder abhängig werden von anderen und ja, gering werden, das tut er, das macht er. Er wird klein, er wird ein hilfloses Baby. Er beginnt sein Leben auf dieser Erde genauso wie alle anderen Menschen auch. Als hilfloses Baby, das von der Zuwendung seiner Mutter einfach abhängig ist. Und warum macht Jesus das? Warum hat er den Himmel verlassen und kam als kleines Baby auf diese kalte und auf die dunkle Erde, wo er schreien muss, um von der Mutter gestillt zu werden, wo er seine Bedürfnisse einfach dadurch zum Ausdruck bringen muss, indem er mit der Artikulation halt eben ja, die einsetzt und anfängt zu schreien, wenn er Hunger hat oder wenn ihm kalt ist, dass er anfängt zu schreien und dann darauf hoffen muss, dass die Mutter oder dass die Eltern es verstehen, was das Kind gerade braucht und diese Bedürfnisse stillen. Warum tut er all dies? Ich denke, er macht es aus Liebe zu dir und mir. Und ja, das können wir in der Weihnachtsgeschichte sehen, dass es einfach ein Beweis seiner Liebe ist. Er verlässt all das, was er im Himmel gehabt hat und macht sich abhängig von anderen Menschen. Schon mit seiner Geburt demonstriert Jesus, du bist mir wichtig, ich habe dich lieb und weil ich dich liebe und weil du mir wichtig bist, verlasse ich meinen Luxus im Himmel und werde ein Menschenbaby. Gott selbst wird Mensch. Er begegnet uns nicht von oben herab, sondern er macht sich klein. Er kommt hinunter auf unser Level. Und auch das finde ich echt faszinierend. Dann haben wir mehrmals davon gelesen, dass es Nacht war. Diese ganze Geschichte, eigentlich spielt alles in der Nacht ab. Was hat es mit der Nacht auf sich? Warum wird es betont, dass es Nacht war? Geht es nur um die Dramatik, um die Spannung, wie vielleicht in einem Film, wenn da halt eben so ein bisschen gedämmtes Licht ist und wenn es Nacht ist, dann ist es spannender und man kann besser den Schreckensmoment halt eben aufrechterhalten. Oder muss es vielleicht Nacht sein, damit der Stern überhaupt leuchten kann und das helle Licht, der Engelschar, die bei den Hirten aufkommen, damit das irgendwie besser zum Ausdruck kommt und gewaltiger wirkt. Ich meine, am Tag, wenn dann halt eben ein helles Licht kommt, dann ist es ja nicht so pompös oder so erschreckend, wie jetzt vielleicht, wenn es in der Nacht passiert, wo es drumherum dunkel ist. Aber ich denke, es steckt viel mehr dahinter. Und auch hier hat sich Gott in seiner Genialität etwas dabei gedacht, wenn er das so in die Geschichte mit hineinnimmt. Nachts ist es eigentlich immer dunkel. Und ja, Jesus bezeichnet sich selbst auch als das Licht. Er ist derjenige, der Licht in die Dunkelheit dieser Welt bringt. So wurde es auch schon von Jesaja prophezeit. Jesaja 9, Vers 1 lesen wir, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht. Ich habe zu Hause einen Kalender, da steht für den Dezember ein sehr passender Spruch drauf. Und zwar steht da, wir können die Dunkelheit nicht bekämpfen, aber wir können ein Licht anzünden. Und genau das tut Jesus. Mit seinem Kommen auf die Erde bringt er Licht in die Dunkelheit. Dann haben wir noch die Schafe und die Hirten. Warum Hirten? Mit dem Schafen haben wir gerade eben schon was erklärt, dass es da einfach um das Opfertier geht. Aber warum Hirten? Ich denke, es ist kein Zufall, dass Jesus unter Hirten geboren wurde. Die Bibel nennt uns verschiedene Hirten, mehrere Personen, wichtige Personen in der Bibel, die auch Hirten gewesen sind. Zum Beispiel war Mose lange Zeit ein Hirte gewesen. David, bevor er zum König wurde, hat lange Zeit seine Ausbildung im Prinzip als Hirte durchgeführt. Beides Menschen, die das Volk Israel geführt und geprägt haben. Und ja, in der Bibel gibt es oft den Vergleich zwischen den schlechten Hirten auf der einen Seite und Gott und Jesus, der als guter Hirte kommen wird, um die verlorenen Schafe zu retten. Und auch hier können wir wieder Jesaja zitieren, diesmal Kapitel 53, Vers 6. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns auf unseren eigenen Weg. Wir sind ja egoistisch gewesen. Wir haben das getan, was uns gefiel. Und auch Petrus spricht genau in diesem Bild, wenn er in 1. Petrus 2, Vers 25 schreibt, ihr wart umhergeirrt wie Schafe, die sich verlaufen haben. Doch jetzt seid ihr zu dem zurückgekehrt, der als euer Hirte und Beschützer über euch wacht. Jesus kommt als Hirte zu den verlorenen Schafen, um sie zu retten, um sie nach Hause zu holen. Und ich denke, das ist der Grund dafür, warum direkt von Beginn an Nicht nur, weil es vielleicht arme Menschen gewesen sind, weil sie sonst so ein bisschen ausgestoßen gewesen waren, sondern einfach auch, weil es ein Zeichen ist. Er wird unter Hirten geboren, weil auch er einmal dieses Amt des Hirten halt eben ausführen wird. Ich finde, das ist wieder ein sehr faszinierendes Bild, einfach was Jesus hier verwendet, was Gott verwendet in seinem Wort, welches sich irgendwie so ein bisschen unscheinbar in der Weihnachtsgeschichte versteckt. Dann Maria und Josef. Was ist daran faszinierend? Hätten es nicht auch zwei andere sein können, die halt eben diese Geschichte erlebt haben, mit denen Gott diese Geschichte durchführt? Nun, ich denke, während der ganzen alttestamentlichen Zeit gab es immer wieder konkrete Prophezeiungen über die Abstammung des erwarteten Messias und auch über die Bedingungen, die dafür erfüllt werden mussten. Ich nenne uns mal ein paar Beispiele. Der versprochene Messias, er musste aus der Nachkommenschaft Abrahams stammen. Können wir lesen in 1. Mose 22 und auch in Galater 3. Er musste zweitens aus dem Stamm Juda sein. 1. Mose 49 berichtet davon. Er musste drittens aus dem Haus Davids stammen. Also nicht nur Stamm Juda, sondern auch aus dem Haus Davids. Und viertens, er musste ein rechtmäßiges Anrecht auf den Thron Davids haben. Nicht jeder, der aus dem Hause Davids stammt, hat ein Anrecht auf den Thron, sondern die Thronfolge ist ja immer nur von demjenigen, kann man ja nur von Thronfolger sprechen, der in erster Linie, also immer der Erstgeborene halt eben ist, von der jeweiligen Generation. Es zählt nicht, ich zum Beispiel bin der dritte Sohn bei uns in der Familie, ich wäre niemals Thronfolger oder sowas gewesen, sondern da gibt es immer meinen ältesten Bruder, der halt eben dann die Thronfolge übernehmen würde. Und er musste fünftens von einer Jungfrau geboren sein, Jesaja 7, Vers 14 können wir das lesen. Und er musste Gott sein, Jesaja 9, Vers 6. Und diese Kombination an Bedingungen, die muss erfüllt werden. Und nur durch die Kombination von Maria und Josef werden alle diese Bedingungen und Prophezeiungen erfüllt. Denn beide, Maria und Josef, sind direkte Nachkommen von David. Josefs Stammbaum finden wir in Matthäus 1 niedergeschrieben. Und da sehen wir, dass Josef nicht nur ein Nachkomme Abrahams und Davids ist, sondern sogar ein echter Thronfolger von David. Das heißt, er ist immer von dem Erstgeborenen abgestammt. Jetzt war aber ja Josef nicht der leibliche Vater von Jesus, weil uns die Bibel ja deutlich sagt, und wir glauben daran, dass Jesus nicht von Josef, sondern vom Heiligen Geist in Maria gezeugt worden ist. Dann wäre aber ja die Bedingung, dass Jesus von David abstammen muss, nicht erfüllt. Aber da Maria auch von David abstammt, nur halt eben über Davids Sohn Nathan und nicht über Salomo, werden alle sechs Bedingungen erfüllt. Und ja, ich finde das einfach faszinierend, wie genial Gott ist. Er stellt selber sehr, sehr schwere Bedingungen auf. Das war ja fast unmöglich, das kann ja nicht zufällig gewesen sein, dass das jetzt Maria und Josef sind, die genau diese Bedingungen alle erfüllen. Er stellt diese auf, er prophezeit das viele Hunderte, viele Tausende Jahre, bevor überhaupt diese Situation eintritt, gibt er diese Prophetien bekannt und dann erfüllt er sie tatsächlich zu 100%. So, haben wir dann alles? Nein. Ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes, das fehlt noch. Und ihr habt es gerade eben auch als Lied gesungen, der Stern. Was hat es mit dem Stern auf sich? Finde ich fast genauso faszinierend wie das mit Maria und Josef. Und ja, ich habe mir die Frage gestellt, können wir der Bibel glauben, wenn sie uns davon berichtet, dass der Stern von Bethlehem, dass er die Weisen oder die Sterndeuter aus dem Osten tatsächlich bis zu dem Stall geführt hat? Wie kann das funktionieren, dass ein Stern als Wegweiser dient? Also wir kennen das halt eben aus der Seefahrt und sowas auch von früher her, dass es Menschen gegeben hat, die natürlich die Konstellation der Sterne verwendet haben, um zu navigieren, um sich zu orientieren. Aber ja, dass er so konkret halt eben bis zu einem Stall führt, wie kann das sein, dass halt eben so ein Stern da wirklich als Wegweiser dient? Wusstet ihr, dass es den Stern von Bethlehem wirklich gab? Der Mathematiker und Astronom Johannes Kepler, der hat bereits im 16. Jahrhundert die Bewegung der Sterne zurückberechnet und hat ein sehr interessantes Phänomen entdeckt, was insbesondere durch Konradin Ferrari de Ochippo, einem österreichischen Astronom, 1969 und 1991 publiziert wurde. Und heute weiß man daher, dass es nicht nur ein Stern war, sondern dass es im Jahr 7 vor Christus zwei Planeten gab, die genau übereinander standen. Und zwar waren das Jupiter und der Saturn. Übrigens, diese Konstellation kommt eigentlich nur sehr selten vor. Das nächste Mal, ich habe nachgeschaut, im Jahre 2238 oder vielleicht wird es 39. Ist noch nicht so ganz fest. Und dadurch leuchtete dieser Stern, also dadurch, dass zwei Sterne genau hintereinander stehen, dadurch leuchtete dieser Stern deutlich heller als alle anderen Sterne. Und genau diese Konstellation, so haben das die zwei Astronomen halt eben zurückgerechnet, genau diese Konstellation gab es im Jahr 7 vor Christus gleich dreimal. Und dann hat man weiter berechnet und nicht nur geschaut, wann ist das passiert, sondern auch von wo aus man dieses Phänomen beobachten konnte. Denn der Sternenhimmel, der sieht ja nicht von jedem Fleck der Erde gleich aus. Also folgt mir einfach mal ein wenig in die Astrologie, auch wenn es halt eben im positiven Sinne ist. Ich versuche es so einfach und so deutlich wie möglich zu erklären. Ich will damit auch überhaupt gar nicht das irgendwie schlecht machen oder ja die Bibel versuchen zu erklären, aber ich finde das trotzdem toll, wenn wir Dinge haben, die uns in der Bibel genannt werden, die eigentlich schwer zu verstehen sind, die man schwer nachvollziehen kann, wenn es dann Menschen gibt, die sich damit beschäftigen und die das zurückverfolgen und die feststellen, so unwahrscheinlich ist das überhaupt gar nicht, was die Bibel uns da sagt. Und es sind ja viele Leute, die daran halt eben zweifeln und die sagen, ja, da hat sich jemand eine schöne Geschichte ausgedacht und nimmt halt eben einen Stern als Wegweiser. Aber ich finde, wir können darüber ganz klar auch sehen, dass es wirklich zu 100% stimmt, was die Bibel uns da sagt. Deswegen möchte ich ganz gerne mit euch diesen Punkt auch noch ein bisschen anschauen. Ich habe mir in Wikipedia nachgesucht, also einer Quelle außerhalb der Bibel, und da steht, in der Tat trafen sich die beiden Gasriesen im Laufe des Jahres 7 vor Christus dreimal, am 27. Mai, am 6. Oktober und 1. Dezember im Sternzeichen der Fische. Wo kamen die Sterndeuter her? Das ist jetzt wieder wichtig, um zu sehen, wie kann das überhaupt funktioniert haben, dass der Stern sie navigiert hat? Sie kamen aus dem Osten. Vermutlich kommen sie aus Babylon, denn viele der Israeliten, als sie verschleppt worden sind in die babylonische Gefangenschaft, daraus haben sich ja viele entwickelt zu dieser Berufsgruppe der sogenannten Chaldäer. Das sind halt eben Sterndeuter gewesen, das sind Weise gewesen, Leute, die sich in der Geschichte auskannten. Und ja, die haben sich halt eben in Babylonien angesammelt, in Babylon und um Babylon herum. Und ich vermute einfach, dass das Menschen aus dieser Berufsgruppe gewesen sind, weil ansonsten würde denen das nicht auffallen. Jeder normale Mensch schaut normalerweise nicht immer in den Nachthimmel und guckt sich das an, was da so passiert, sondern das müssen Menschen gewesen sein. Und die Bibel schreibt ja auch von Sterndeutern, die das halt eben regelmäßig gemacht haben. Und im Jahr 7 vor Christus, im Frühjahr, da war das Sternbild der Fische und damit auch diese besondere Konstellation von Jupiter und Saturn, die lag dann westlich von Babylon. Also wenn man in Babylon war und sich den Nachthimmel angeschaut hat, dann musste man nach Westen schauen, um halt eben dieses Sternbild zu sehen und dieses Phänomen dieser Konstellation zu betrachten. Die Sterndeuter sehen also im Westen einen hellen Stern. Und dann muss man sich natürlich fragen, warum die Sterndeuter auf die Idee kommen, dass diese besondere Sternenkonstellation etwas mit Israel zu tun hat. Und ich möchte euch gerne eine mögliche Antwort darauf geben. Muss nicht so gewesen sein, aber das ist eine Möglichkeit, wie es dazu gekommen sein kann. Und dafür müssen wir uns erstmal mit den beiden Planeten befassen, die dort hintereinander stehen. Der Jupiter ist der größte aller Planeten. Und wieder aus Wikipedia: in Babylonien galt er wegen seines goldgelben Lichtes als Königsstern. Der Saturn hingegen, der war der Schutzstern Israels. Also wir haben den Königsstern und einen Stern, der für Israel steht. Und die beiden, die treffen sich. Trotzdem ist es irgendwie verwunderlich, dass die Sterndeuter in Babylonien sich für das damals kleine und zu dem Zeitpunkt ja auch noch von den Römern beherrschte und unterdrückte Israel interessiert haben. Aber ich habe es eben schon gesagt, wenn wir auch hier wieder in die Bibel hineinschauen, stellen wir fest, dass Daniel und seine drei Freunde Hanania, Mischael und Asaja, vier junge, aus Israel gefangen genommene und verschleppte Männer am Königshof in Babylonien zu den Obersten der Weisen gemacht wurden. Sie haben weitere Sterndeuter ausgebildet und wir lesen von den Vieren, dass sie sich auch sehr gut in den israelitischen Schriften auskannten. Das hat sie ja gekennzeichnet, das war ja ein Merkmal von ihnen, dass sie das, was sie in Israel schon gelernt hatten in ihrer Zeit in Juda, dass sie das nicht vergessen haben, sondern dass sie das mit sich getragen haben, dass sie das mitgenommen haben, dass sie sich gegenseitig auch daran erinnert haben, dass sie das einfach bewahren wollten, diese Geschichte, diese Kultur vom Volk Israel, auch in der Gefangenschaft. Und der israelische Einfluss bzw. deren Geschichte, das kann also sehr wohl auch ca. 400 Jahre später noch sehr ausgeprägt vorhanden gewesen sein, auch bei den Chaldäern, die vielleicht gar nichts mehr mit dem Volk Israel zu tun hatten oder da gar nicht mehr ja, so viel damit verbunden gewesen sind. Aber es war ein klarer Auftrag Gottes gewesen, die Erlebnisse des Volks Israel an zukünftige Generationen weiterzugeben. Und von daher glaube ich schon, dass vieles von dem, was halt eben unter Daniel und seinen drei Freunden, was da gelehrt worden ist, was da weitergegeben worden ist, was da aufgeschrieben worden ist, dass vieles davon einfach auch 400 Jahre später noch die Menschen wussten. Die Sterndeuter sahen also den Königsstern zusammen mit dem Beschützer Israels im Westen von Babylon stehen und machen sich daher auf den Weg in das westlich von Babylon gelegene Israel. Da sie von der Geburt eines Königs ausgehen, gehen sie natürlich in die Hauptstadt, in den Palast des amtierenden Königs und erkundigen sich dort nach dem neuen König. Aber da ist niemand zu finden. Und wir haben es eben ja gelesen, Herodes schickt sie auch weg. Und dann, und auch das lässt sich aus den heutigen Berechnungen leicht feststellen, erscheint diese Sternenkonstellation wieder am Himmel. Und jetzt wird es ja wieder einfach genial, finde ich, und auch irgendwo ein Stück weit spannend. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich die Sterndeuter ja in Jerusalem. Und in Jerusalem sah man das Sternbild nur, wenn man Richtung Süden schaut. Und das, und was liegt wenige Kilometer südlich von Jerusalem? Richtig, das ist Bethlehem. Die nächste Stadt, wenn ich Jerusalem verlasse und gehe Richtung Süden, die nächste Stadt, auf die ich treffe, ist Bethlehem. Ich finde das einfach genial, weil kein Regisseur dieser Welt kann so ein geniales, so ein stimmiges Drehbuch schreiben. Immer wenn es gute Filme gibt, im Moment werden ja ganz wenig Filme produziert, weil sie keiner angucken kann und weil sie nicht ausgestrahlt werden können, ist vielleicht auch was Gutes, was Positives für diese Welt. Aber manchmal mag ich auch Filme, die halt eben vom Drehbuch her einfach genial geschrieben sind, die, ja, wo alles stimmt und wo es realistisch ist, wo es aufeinander aufbaut, wo man das nachverfolgen kann, wo es zwar trotzdem spannend bleibt, aber wo man trotzdem am Ende einfach sehen kann, ja, das ergibt alles einen Sinn. Aber so eine Geschichte, so ein stimmiges Drehbuch, das kann sich kein Mensch ausdenken. Das kann allein Gott. Ich finde das total stark und für mich sind das einfach faszinierende Zusammenhänge und ein ganz kräftiges Zeugnis auch für die Glaubwürdigkeit der Bibel. Ich hoffe, es ist mir gelungen, ein wenig von der Begeisterung für dieses besondere Ereignis in der Weltgeschichte an euch weiterzugeben. Und jetzt liegt es an jedem Einzelnen von uns, wie wir mit diesen Erkenntnissen umgehen. Und ja, daher möchte ich dir heute Morgen einfach diese Frage auch nochmal ganz persönlich stellen. Wie reagierst du auf diese faszinierende Begebenheit der Bibel? Die Reaktion 1 kann sein Anbetung. So wie die drei Weisen oder wie die Hirten. Sie beten Jesus an und sie bringen Gold, Myrrhe und Weihrauch. Auch übrigens wieder drei Dinge mit besonderer Bedeutung. Gold ist etwas Kostbares, Weihrauch steht für Anbetung. Myrrhe ist ein bitteres Gewürz, welches man für Begräbnisse verwendet hat. Alles drei können wir Jesus bringen. Das, was uns kostbar ist, unsere Anbetung, aber auch das Bittere. Und ganz toll finde ich übrigens auch, dass wirklich jeder kommen kann. Es sind ja nicht nur die Sterndeuter, die Gebildeten, die Reichen, die dorthin kommen in den Stall, sondern die ersten Besucher nach der Geburt waren ja nicht diese wohlhabenden Weisen aus dem fernen Osten. Die ersten Menschen, die zu Jesus kamen, waren einfache arme Hirten, die nichts zu bringen hatten. Nichts außer ihrer Freude darüber, dass der Messias, der Retter der Welt, der ihnen verheißen war und auf den sie schon so lange gewartet hatten, vielleicht gar nicht mehr so richtig gewartet, sondern ja, sie wussten es, aber damit gerechnet haben sie nicht, dass dieser Retter endlich geboren worden ist. Und darüber freuen sie sich so sehr, dass sie es allen erzählen, die sie treffen. Bin ich auch von Jesus, dem Retter der Welt, so begeistert, dass ich nicht anders kann, als anderen davon zu erzählen? Ich weiß, aktuell sind uns da viele sonst gute und auch gern genutzte Möglichkeiten mit Ständen auf dem Weihnachtsmarkt oder ja, verschiedene Aktionen, die wir gerade auch um die Weihnachtszeit herum machen, besondere Gottesdienste, die gefeiert werden. Vieles davon ist im Moment nicht möglich. Und ja, ich möchte uns trotzdem dazu auffordern, dass wir einfach kreativ sind, dass wir neue Wege finden, wie wir diese gute Botschaft an andere weitergeben können. Lasst uns das nicht verschlafen, lasst uns nicht nur ärgern darüber, dass es gewisse Einschränkungen gibt, sondern ja, lasst uns einfach nachdenken, lasst uns überlegen, kreativ werden, wie wir das weitergeben können, wie wir trotzdem diese gute Botschaft, die wir weiter zu sagen haben, wie wir das an andere Menschen weitergeben können. Die zweite Reaktion, die gibt es leider auch, und das ist eine ablehnende, ja sogar eine böswillige Reaktion. Wir sehen das am Beispiel von Herodes. Er hat sich in der Geburt von diesem kleinen Jesusbaby bedroht gefühlt. Er dachte, dass sein eigenes Königreich, sein Königsthron dadurch in Gefahr steht. Dabei war das nie Jesu Absicht. Er hat ihn einfach falsch verstanden. Er hatte diese Prophetie nicht richtig gelesen und nicht richtig darüber nachgedacht. Er hat das nur auf seinen Bereich übertragen und hatte nicht im Blick, dass Jesus eigentlich einen viel größeren Plan hatte und dass seine Rettungsaktion viel größer dimensioniert war. Und aus dieser Furcht heraus versucht er, Jesus zu ermorden und lässt daher einfach mal alle Jungen im Alter von bis zu 2 Jahren in der ganzen Gegend um Bethlehem umbringen. Gegensätzlicher, habe ich gedacht, könnten die Reaktionen nicht sein. Die einen, die anbeten und sich freuen, die anderen, die sich bedroht fühlen, Jesus ablehnen und ihn sogar töten wollen. Wie reagierst du auf die Geburt von Jesus Christus? Möchtest du ihn anbeten, ihm Danke sagen dafür, dass er auf die Erde gekommen ist, um die Verbindung zwischen Gott und uns Menschen wieder in Ordnung zu bringen? Oder möchtest du ihn ablehnen, ihn vielleicht ignorieren, weil es doch anscheinend so viel Wichtigeres drumherum gibt, weil du vielleicht Angst hast, dass er deinen persönlichen Thron halt eben übernimmt, deine Regentschaft über das Leben, was du doch gerne regieren möchtest? Ich wünsche uns allen ja jetzt die nächsten Tage einfach richtig neu gesegnete Weihnachtstage und dass wir nie den Grund für dieses Fest aus den Augen verlieren. Bei all dem, was es drumherum gibt, bei all den Nachrichten, die uns jeden Tag überschütten, Schreckensnachrichten, die da verbreitet werden. Jesus Christus, der Messias, der Retter, ist Mensch geworden. Gott selbst wurde Mensch. Wenn wir das verstehen, dann werden wir uns genauso freuen und anbeten können und es weitersagen an andere, wie die Hirten es getan haben oder die Sterndeuter. Und wir werden anderen davon erzählen. Wir werden nicht schweigen, sondern wir werden das weitergeben. Amen.